SRF 3.
Zugkatastrophe im Nordwesten Spaniens. Der Lokführer räumt ein, viel zu schnell gefahren zu sein. Die Schweiz exportiert weniger Kriegsmaterial. Im ersten Halbjahr 2013 sind die Ausfuhren deutlich zurückgegangen. Das Wetter bringt auch heute und morgen viel Sonne und heiße 30 bis 34 Grad. Am Mikrofon Daniel Hubacher. Mindestens 78 Tote und über 140 Verletzte, das ist die vorläufige Bilanz des schweren Zugunglücks im Nordwesten Spaniens. Gestern Abend, kurz vor 9, entgleiste ein aus Madrid kommender Hochgeschwindigkeitszug in einer Kurve kurz vor der Pilgerstadt Santiago de Compostela. Martin Durre fasst zusammen, was man bisher weiß.
Der Zug kam viel zu schnell. Einem Augenzeugen schien er wie eine Rakete in die enge Kurve zu schießen, wenige Kilometer vor dem Bahnhof von Santiago. Einer der beiden Lokführer bestätigt das. Er meldete sich nach dem Unfall über Funk. Er war im Führerstand eingeklemmt und kannte das Ausmaß der ganzen Katastrophe noch gar nicht. Der Zug sei mit einer Geschwindigkeit von 190 Stundenkilometern unterwegs gewesen, auf einem Streckenabschnitt, auf dem er höchstens mit 80 hätte fahren dürfen. Warum der Zug so schnell fuhr, konnte der vermutlich unter Schock stehende Lokführer nicht erklären. Auch nicht, wann er und sein Kollege in der Lok den Fehler erkannten und ob sie überhaupt noch etwas unternehmen konnten, um den Zug abzubremsen. Die enge Kurve vor Santiago ist den Lokführern und Technikern der spanischen Bahnen als gefährlicher Streckenabschnitt bekannt. Ingenieure sind sich aber nicht einig, ob der Zug die Kurve mit seiner hohen Geschwindigkeit überhaupt schadlos hätte nehmen können. Einer sagte gegenüber der Tageszeitung El País, es müsse mindestens zusätzliche Gründe geben, die zur Entgleisung führten, bei der alle Waggons und die beiden Triebwagen aus den Schienen sprangen. Ein Waggon wurde dabei etwa 15 Meter weit ins Gelände geschleudert, ein zweiter schier bis zur Unkenntlichkeit demoliert. Noch den ganzen Morgen suchten die Rettungsequipen die Unfallstelle nach Überlebenden und Toten ab. Teilweise konnten sie ihren Weg in den zerstörten Waggons nur mit Schneidbrennen freilegen. Die staatliche Unfalluntersuchungskommission und die Justiz ermitteln jetzt. Der Fahrtenschreiber konnte am Morgen sichergestellt werden. Mit Hilfe seiner Daten könnten möglicherweise einige der ungeklärten Fragen beantwortet werden. Die Untersuchungen dürften Wochen, vielleicht Monate in Anspruch nehmen.
Martin Durre. Warum hat der Zug vor der Kurve nicht abgebremst und was für Konsequenzen könnte das schwere Unglück für Spanien haben? Wir fragen unseren langjährigen Iberien-Korrespondenten gleich. Zuerst aber weitere wichtige Meldungen dieses Vormittags mit Pascal Schmitz.
Schweizer Rüstungsfirmen haben im ersten Halbjahr 2013 weniger Kriegsmaterial exportiert als ein Jahr zuvor. Rüstungsgüter im Wert von knapp 200 Millionen Franken wurden ins Ausland verkauft. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es mehr als doppelt so viele. Hauptgrund für den Exportrückgang sind die Arabischen Emirate, die nach Großeinkäufen vor einem Jahr nur noch 1,5 Millionen Franken für Schweizer Waffen ausgaben. Die Grossbank Credit Suisse hat im zweiten Quartal einen Gewinnsprung gemacht. Unter dem Strich erwirtschaftete die Grossbank einen Reingewinn von etwas über 1 Milliarde Franken. In der vergleichbaren Vorjahresperiode waren es noch knapp 800 Millionen Franken gewesen, wie die CS mitteilt. Und auch Roche hat heute positive Zahlen präsentiert. Der Gewinn stieg im ersten Halbjahr um 40% auf über 6 Milliarden Franken, teilt das Basler Pharmaunternehmen mit. Grund für das Plus sind der gute Absatz von Krebsmedikamenten und der Umstand, dass Roche kein Geld für den Konzernumbau ausgeben musste. Nach dem Abschluss von Steuerabkommen mit Großbritannien und Österreich hat die Schweiz nun erste Zahlungen von total rund 900 Millionen Franken an beide Länder geleistet. Das gibt die eidgenössische Steuerverwaltung bekannt. Das Geld stammt von Steuerpflichtigen aus Österreich und Großbritannien. Auf deren Vermögen erheben Schweizer Banken eine Steuer, womit diese legalisiert werden. Laut der Steuerverwaltung wurden außerdem Vermögen von insgesamt rund 12 Milliarden versteuert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Russland wegen des Justizverfahrens gegen den Geschäftsmann und Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski verurteilt. Das Gericht kommt zum Schluss, Russland habe gegen Chodorkowski einen unfairen Prozess geführt. Das gelte auch für dessen Geschäftspartner Platon Lebedev. Chodorkowski war ursprünglich wegen Steuerhinterziehung zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. In einem Verfahren wegen Betrugs kamen dann noch 6 weitere Jahre Haft dazu. Kritisiert werden in dem Urteil auch die Haftbedingungen der beiden Männer in sibirischen Gefangenenlagern. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.867 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 23,71 gehandelt, der Dollar zu 93,89 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen ist es sonnig und heiß bei 30 bis 34 Grad. In den Bergen besteht ein geringes Gewitterrisiko.
Info 3 Mittag.
Es ist eine der schlimmsten Katastrophen in der spanischen Eisenbahngeschichte. Kurz vor der Pilgerstadt Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens hat der Unglückszug also Dutzende Menschen in den Tod gerissen. Noch ist unklar, weshalb die Katastrophe passiert ist. Klar ist erst, dass der Hochgeschwindigkeitszug viel zu schnell in die Kurve kam. In eine Kurve, die für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke recht eng ist, wie Experten schon länger monierten. Einer, der die Strecke selber gut kennt, ist unser langjähriger Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind. Ich habe ihn gefragt, ob er auch von einer heiklen Stelle sprechen würde.
Die Kurve ist sehr eng, aber die gehört eigentlich schon nicht mehr zum eigentlichen Hochgeschwindigkeitsabschnitt, sondern zur Einfahrt des Bahnhofs Santiago, die im Moment nur provisorisch angebunden ist, weil dort auch noch andere Strecken ausgebaut werden müssen. Der Zug hätte also schon vor dieser Kurve deutlich langsamer fahren müssen, auch deshalb, weil er im Bahnhof Santiago die Spur wechseln muss von europäischer Normalspur auf iberische Breitspur.
Also es deutet ein bisschen auf technische Probleme hin. Trotzdem, gibt es denn in so einem Zug nicht ein automatisches Bremssystem, das, wenn der Lokführer versagt, dass dann sowas zum Tragen kommt?
Doch, das gibt es. Wie alle europäischen Hochgeschwindigkeitssysteme wird auch das spanische durch das sogenannte ETCS, das European Train Control System, überwacht. Und das müsste eigentlich sehr viel zuverlässiger und schneller reagieren können als der Lokführer selbst. Es könnte also sein, dass irgendwas mit der Bordelektronik nicht funktioniert hat oder andere Variante, dass auf der Bodenseite gewissermaßen wegen des im Gang befindlichen Umbaus des Südkopfes des Bahnhofs Santiago da das Sicherheitssystem auch nur provisorisch funktionierte mit irgendeinem Pfusch.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also wenn so ein System technischer Art versagt, dann hat der Lokführer keine Chance, die Handbremse zu ziehen.
Das kann er schon, aber wahrscheinlich kommt er schlicht zu spät. Ich kann mir eigentlich aufgrund der Umstände nur vorstellen, dass schon vor dieser Kurve irgendwas nicht funktioniert hat mit dem Bremsvorgang, dass da das ETCS ausgestiegen war oder der Bordcomputer, weil der Zug eben, wie gesagt, gar nicht bis zu dieser Kurve hätte kommen dürfen mit so hoher Geschwindigkeit.
Spanien steckt in einer enormen ökonomischen Krise, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Könnte es sein, dass Wartungsarbeiten am Schienennetz vernachlässigt worden sind?
Das kann ich mir schlecht vorstellen. Der Zug war überhaupt erst seit 15 Monaten in Betrieb, ist eine absolute Neuentwicklung, ein Top-Produkt der spanischen Eisenbahnindustrie. Die AVE-Züge in Spanien, die Hochgeschwindigkeitszüge, werden sehr streng und intensiv und in kurzen Intervallen gewartet. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es mit der Baustelle zu tun hat oder dann eben mit einem Kollaps des elektronischen Systems.
Lässt sich denn jetzt schon etwas über die Konsequenzen aus diesem Unglück sagen oder ist das noch zu früh?
Es wird sicher die Diskussion neu aufleben lassen über die Unverhältnismäßigkeit dieses ganzen ambitiösen Hochgeschwindigkeitsnetzes, das weit über die Möglichkeiten, die gegenwärtigen Möglichkeiten des kriselnden Spanien hinausgeht. Und es hat wahrscheinlich auch verhängnisvolle Folgen für die spanische Exportindustrie, die im Zuge dieses ambitiösen Programms auf nationalem Boden auch zu den absolut führenden Bahnkonstrukteuren weltweit aufgestiegen ist und sich davon große Exportgeschäfte versprochen hat. Und solche Nachrichten sind natürlich Gift für derartige Bewerbungen.
Sagt unser früherer Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind, der sich bestens auskennt mit den spanischen Eisenbahnnetzen.
Info 3 Mittag.
Lange galt die Rettungsflugwacht Rega als unangefochtener Platzhirsch bei den Luftrettungsdiensten. Nun drängen sich neue Anbieter wie der Touring-Club TCS in den Markt und aktuell prasselt auch von der Air Glacier Kritik auf die Rega nieder. Raphael von Matt über die Turbulenzen am Rettungshimmel.
Da war erst der Fall im Kanton Aargau. Die Notrufzentrale bot einen Rega-Helikopter zu einem Unfall auf obwohl der Helikopter des TCS viel näher lag. Und heute der Fall im Kanton Bern. Der Alpenclub SAC und die Air Glacier werfen der Rega vor, sie nehme bei Notfällen im Berner Oberland viel längere Wege in Kauf, nur damit die Konkurrenz nicht zum Zug komme. Konkret habe die Rega verhindert, dass ein Air Glacier-Helikopter einen Patienten von Interlaken nach Bern transportierte. Stattdessen sei erst ein Rega-Helikopter von Lausanne nach Interlaken geflogen, um den Patienten dort aufzunehmen. Ein medizinischer wie ökonomischer Unsinn, wie Peter Balmer von Air Glacier sagt.
In letzter Zeit ist vermehrt wieder aufgefallen, dass die Rega in unmittelbarer Nähe von unserer Basis Rettungen durchführt.
Nun fordert die Air Glacier, dass die Politik aktiv wird und eingreift. Im Kanton Aargau ist dies bereits geschehen. Die Aargauer Regierung hat entschieden, dass künftig der TCS-Helikopter zuerst aufgeboten wird. Die Rega will keine Interviews geben zu den Vorwürfen aus den Kantonen Aargau und Bern. Dass sie im Kanton Aargau nicht mit dem TCS zusammenarbeiten will, begründet die Rega so.
Der TCS-Helikopter erfüllt die hohen Standards der Rega in wesentlichen Punkten nicht.
Beim Touring-Club heißt es, man bedauere die Unstimmigkeiten und sei weiter offen für eine Zusammenarbeit mit der Rega. Rudolf Zumbühl von der TCS-Geschäftsleitung sehe eine gemeinsame Lösung.
Aus unserer Sicht ist es so, dass derjenige Helikopter dann halt aufgeboten wird, der am schnellsten beim Patienten ist. Und ich glaube, das zählt schlussendlich vor allem in der Rettung.
Neutraler ist die Position von Martin Gappisch vom Interverband für das Rettungswesen. Gappisch glaubt, dass die Politik in den Streit eingreifen muss.
Es gibt einfach eine gewisse Menge an Notfalleinsätzen, die optimal bedient werden muss. Und die gibt es ebenso in den finanziell lukrativen Regionen, aber auch in weniger lukrativen Bergregionen. Und die Politik sollte nach unserer Ansicht sicherstellen, dass in den interessanten Gebieten nicht zu viel Angebot herrscht und in den weniger interessanten Gebieten keine Unterversorgung entstehen kann.
Momentan zeichnet sich eine Lösung im Luftrettungsstreit noch nicht ab.
So viel Info 3 am Mittag. Die nächste Ausgabe gibt es um 17 Uhr. Online sind wir auf srf.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.